Wir haben alle Deutsch gewählt.
Die Leute haben halt gesehen, so geht es auch nicht weiter. Nicht?
Ich bin kein geworden, aber wie von Nationalsozialismus.
Option. Stimmen der Erinnerung. Le Opzioni in Alto Adige, Südtirol.
Das Interviewteam besucht Theresia Sanin am 23. August 2013 in ihrer Wohnung in Eppan. Die 83-Jährige begrüßt sie wie an einem Festtag im Dirndl. Sie nehmen am Tisch, der mit einem gestickten Aufleger verziert ist, Platz. Schulhefte aus jener Zeit hat Theresia Sanin herausgesucht. Gerne teilt sie ihre Erinnerungen.
Darf ich Sie gleich fragen, ob Sie irgendeinen Beruf gelernt haben?
Ja, ich habe das Schicksal mitgemacht, dass ich nur italienische Volksschule gehabt habe. Mhm. Aber eigentlich bin ich Österreich, dem Staat schon sehr dankbar, weil wir kennen als Südtiroler die Hauswirtschaftsschulen in Imst oder Holz besuchen. Mhm. Und dadurch, wir waren unsere 16 Südtiroler, weil es in Südtirol da kaum was Ähnliches gegeben hat, zwei Wolditenheim ein bisschen und dann so Kurse mit Leihlehrerinnen und so. Und da habe ich die Haushaltswirtschaftsschule in Imst besuchen. Und dadurch hat man mir vorgeschlagen, dass ich eben die Ausbildung als Land- und Hauswirtschaftslehrerin in Bitzelstetten bei Klagenfurt mache. Mhm. Und das habe ich das dürfen machen und habe auch Seminare abgeschlossen. Und wir waren eigentlich nach dem Krieg die ersten richtig ausgebildeten Hauswirtschaftslehrerinnen, die Jungen, und haben noch alle große Verantwortung gekriegt, weil wir sofort eine leitende Stellung gehabt haben und mit Hilfslehrkräften die Kurse abgehalten haben. Mhm. Das faschistische Regime war schon, sagen wir, eine Tyrannei, nicht?
Ja.
Aber ich habe eben eine Ausnahme vielleicht erlebt, oder vielleicht ist es auch gar keine Ausnahme gewesen, weil meine Lehrerin war ja eher Opfer als Täterin, nicht? Mhm. Und es war einfach ein wunderbarer Mensch. Sie hat auch Deutsch kennen, weil sie aus Rovereto gestammt ist und ihr Vater war ein höherer Beamter beim Militär, beim österreichischen Heer.
Aha.
Und deshalb hat sie Deutsch gesprochen. Und sie war einfach durch und durch Idealistin.
Mhm.
Sie war wirklich eine mütterliche Frau. Und wir haben jeden Tag haben wir Betrachtungen gemacht. Vor dem Unterricht, also eine Viertelstunde, ist immer Lebenskunde gewesen. Und sie hat wirklich ins geformt, Deutsch gesagt. Mhm. Und die haben für ihr eben in der Zeit als Volksschülerin ein deutsches Büchel gekriegt, also wie ein Mädchenlicht im Haus, aber Deutsch hat sie mir geschenkt. Ein deutsches hat sie gekauft, nicht ein italienisches.
Ja.
Ne? Und in mein Poesiealbum, da ist das Ding da, da hat sie mir das eingeschrieben, ein Edelweiß gezeichnet, nicht? Also in so eine Blume. Und dann hat sie das, was sie geschrieben hat, ist auch wunderbar. Nicht? Mhm. Also eine, wie sie sich auch vorgestellt hat, als sie uns mit mütterlicher Pflichtbewusstsein als mütterliche Frau an der Schulpforte empfangen hat und so. Mhm. Das ist meine, ich habe keine schlechten Erfahrungen gehabt von der italienischen. Nur habe ich mit 14 Jahren gedacht, weil meine Schwester war Untergrundslehrerin, war mit dem Canonicus Gamba für die. Aber ich wollte bei der Partout nicht lernen, also das war einfach, das ist mir so widerstrebt, von meiner Schwester das anzunehmen. Und deshalb war ich mit 14 Jahren, habe ich das schon sehr bereut, weil die Schule im Mariengarten ist geschlossen worden, weil dort ist dann ist von Bozen ein Krankenhaus übersiedelt durch die Bomben, ist es drin immer möglich gewesen und ich habe nicht mehr in den Mariengarten gehen und habe mit 14 Jahren eben nur italienische Volksschule gehabt und habe mir nur immer gedacht, wenn ich gerade so Deutsch kann, wie ich Italienisch kann. Nicht?
Mhm.
Und dann habe ich eben noch können später nach Imst gehen. Das war das erste Mal, dass ich dann richtig in eine deutsche Schule gekommen bin. Und dann halt so Heftel gehabt und dann allem die Wörter die falsch geschrieben. Man hat allem dort wieder reingeschrieben und wieder gelesen, wie sie richtig geschrieben kehren und so. Man hat schon wirklich kämpfen müssen, dass man etwas, und das irgendwie in Deutsch, das ist schon auch ein bisschen geblieben, nicht? Dass man der Grund irgendwo schwimmt, man schon, schwimme ich heute noch. Ja. Und eben, wie gesagt, und in Imst war es ja so, sind 16 Südtirolerinnen gewesen, nicht? Und eine Sahnerin, und die war überhaupt ganz ein Original, und hat sie halt gesagt, wenn sie heimkommt, geht sie zu mir, weil ich kann reden. Mhm. Und also sie konnte wirklich sich nicht ausdrücken.
Ja. Darf ich gerade noch mal nachfragen? Sie haben gesagt, vor dem Unterricht haben Sie Lebenskunde gehabt.
Ja.
Was war denn das?
Genau, was es war, kann ich nicht sagen. Wir haben schon gebetet, ein Vater und so. Nicht? Aber nachher hat sie uns zum Beispiel animiert in der Fastenzeit, wir sollen jetzt jeden Tag für jemanden beten, der geht in die Kirche. Früher war das ja, waren das Einzelne, nicht? Waren wir ja das Land wirklich religiös geprägt. Und sie möchte erreichen, dass der zu Ostern halt Kommunion ging und Kirchen ging. Mhm. Und da hat sie uns halt aufgetragen, wir sollen für den Menschen zu beten. Das war so mal eine Betrachtung. Ja. Und da hat sie jeden Tag und allem irgendwie eben ideelle Vorstellungen. Jeden Tag hat sie irgendetwas in der Richtung, aber die Einzelheiten kann ich nicht. Sie hat jeden Tag eine Betrachtung. Mhm. Und in dem Sinn hat sie das gemacht. Wird nicht jede Lehrerin so gemacht, und das weiß ich nicht. Aber das war unsere italienische Lehrerin, die Bianca Condini, die ich immer mehr bewundere. Mhm. Mit zunehmendem Alter.
Und können Sie uns vielleicht ein bisschen sagen, wie schon die Stimmung in St. Pauls war, wegen dem Faschismus, wegen den ganzen Änderungen, was waren?
Ja, das hat man natürlich schon als sehr schlimm empfunden, nicht? Dass wir nicht mehr zum Heimatland gehört haben und dass die Faschisten so geherrscht haben und dass die Diktatur so war, nicht? Auch mit der, man hat ja kein Buch gekriegt, nicht kein richtiges, wo du dich kannst weiterbilden und so. Und das war dann auch durch das diktatorische System, warum, das war dann die Reaktion bei der Wohl, dass 90% eben sich nicht darüber ausgesehen haben, in Italien weiterzuleben. Mhm. Das war einfach die Reaktion. Und wir selber daheim sein, da bleiben. Ja. Ich weiß vielleicht mehr von der Sicht ein bisschen sehen, das tut mir jetzt leid, weil man möchte ja auch objektiv, aber objektiv kann ich nicht sein, weil wir sind einfach überzeugte Dableiber gewesen. Meine Mutter hat sofort gesagt, da bin ich daheim und da bleibe ich.
Ja.
Gell?
Und hat es da Diskussionen daheim gegeben?
Sehr viele Diskussionen hat es gegeben. Also ich weiß auch, die Schwierigkeiten der Entscheidung, das war wirklich ganz, ganz, ganz schwierig. Mhm. Mein Onkel ist immer wieder zum Vater gekommen und hat gesagt, was dämmen? Und ich sag, für mich gibt's keinen Zweifel mehr, er optiert nicht, er bleibt da. Dann ist er mit der Überzeugung heimgegangen, er bleibt auch da. Und ist auf die Gemeinde gegangen und dort für Italien optiert. Dauert's nicht lang, hat er wieder umoptiert. Der hat vielleicht den ganzen, ich kann es jetzt nicht, ich will es auch nicht sagen, aber das ist immer wieder, ist er gekommen in Verzweiflung, weil er nicht wusste, was tun. Dann ist er wieder gegangen und wieder umgewählt und wieder umgewählt und zum Schluss hat er dann doch für Italien optiert und dann ist der Stichtag gewesen, er ist so geblieben. So schwer vielleicht noch einmal gekommen. An das kann ich mich noch erinnern, dass der Vater eben gesagt hat, nein, jetzt ist schon wieder da gewesen und er weiß einfach nicht, was denn. Und er hat für ihn, als er heim, dann hat wieder die eine Meinung geredet, du musst und so. Das war bis zur Entscheidung, wo es auch so mal sehr.
Und Ihre Eltern waren sich aber einig, dass Sie da bleiben wollen?
Ja, meine Eltern waren sich einig. Nur eben haben sie auch irgendwo einen Verdruss gehabt, weil auch durch unsere Familie ein Riss gegangen ist. Die älteste Schwester war schon verheiratet. Aha. Und deren Mann hat auch beruflich, hat er gemeint, hat er draußen mehr zu erwarten. Er war Bäcker und sie sind dann 39, sind sie ausgewandert. Und es war dann auch für uns. Und der Mann von der Hilde ist dann sofort eigentlich nach Stalingrad einberufen und dort ist vermisst geblieben. Und wir haben noch weniger Kontakt zu ihr gehabt oder keinen Kontakt mehr gehabt. Wir wussten nicht, wie es ihr geht unter dem Krieg. Und ihr ist ganz schlecht gegangen. Sie hat dann auch, sie sind auch fast verhungert als Kriegswitwe und so.
Wissen Sie noch, wie das war, wie die Hilde mit ihrem Mann gegangen ist, wie der Abschied war? Können Sie sich das erinnern?
Ja, ich kann mich erinnern. Wir haben so einen Stier gehabt zum Haus hin. Und das sie gesehen noch, wie sie unten stehen mit dem Mädel. Sie haben ein Mädchen, die Grete, gehabt, auf dem Arm, die Hilde nicht.
Ja.
Und der Mann halt neben mir. Aber sie haben nicht bei uns gewohnt, also nicht in Auszug, kann ich mich nicht erinnern. Nicht. Und der Bub ist dann in Österreich auf die Welt gekommen und sie haben dann nur einmal gesehen. Nicht.
Mhm.
Und nachher ist er eben als vermisst geblieben.
Und dann sind sie da vor der Stier gestanden und dann zum Zug gegangen, oder wie war das?
Ja, sicher. So ganz die Einzelheiten wisst ihr nicht. Ich weiß sie nicht mehr genau. Es würde vielleicht die Nichte noch besser wissen aus Erzählung, weil sie war ja ein Kleinkind, nicht? Also ein Kind auf dem Arm, vielleicht ein Jahr alt. Und so genau, das müsste man anders hinterfragen, nicht bei mir. Weil ich war ja erst 9 Jahre alt, nicht?
Und sonst von den Geschwistern war niemand so alt, dass er optieren hat können, selber, außer der Hilde?
Nein, wir waren uns auch einig. Das war nur der Mann eben von der Hilde, der sich anders entschieden hat. Wir waren uns alle einig. Vielleicht auch durch die Schwester, die eben Katakombenlehrerin war und der Einfluss von Canonicus Gamper hat sich vielleicht auch ein bisschen da widerspiegelt in der Familie.
Und Sie haben gesagt, Sie wollten nicht gerne in die Katakombenschule gehen, wegen der Schwester oder
nein,
wegen der
einfach, Mutter? Ich kann es heute nicht verstehen, wir haben ja ein gutes Verhältnis gehabt, aber das hat mir einfach, dass ich bei der Marielle da muss Schule gehen kann. Dass ich bei meiner Schwester muss Schule gehen, also das ist mir nicht eingegangen.
Ja,
Und ich habe einfach nicht gelernt. Was ich später dann schon bereut habe. Ja. Ja.
Es sind viele Leute gegangen aus dem Dorf.
Schul?
Nein, weg nach ins Reich gegangen.
Das war, da weiß ich auch zu wenig.
Aber wissen Sie nicht.
Da weiß ich zu wenig. Viele nicht. Viele waren es nicht.
Frau Sanin, Sie haben auch gesagt, dass Ihr Onkel immer wieder sich umentschieden hat, ob er für Deutschland oder Italien optieren soll.
Ja.
Und dass er da beeinflusst worden ist, auch immer wieder.
Von der Propaganda, ja.
Ja, können Sie uns ein bisschen was über das erzählen, was da für Propaganda gegeben hat?
Ja, die Propaganda hat es eigentlich leicht gehabt, weil die Vorgeschichte so war, nicht? Dass wir wirklich unter dem gelitten haben, dass wir nicht Deutsch, wir waren zum Beispiel eine sehr musikalische Familie und wir haben uns nur entfalten können über den Kirchenchor, nicht? Wir waren dann eine Zeit lang auch zu 11 am Kirchenchor. Das war unsere einzige kulturelle Möglichkeit und auch was sagen wir, ich weiß halt immer auch das, dass ich habe da die Klassiker-Broschüren von der Schwester alle beim Hirten alle gelesen, weil wir sonst nichts gehabt haben zu lesen. Das war für mich ja zu anspruchsvoll. Nicht? Ich weiß ja bei den Dramen, ich habe ja gerät beim Hirten zu ihr und so. Ja, aber es war halt die einzige Möglichkeit, sich irgendwie sich zu bilden oder sich zu kulturell, wo halt die Musikkapelle war, da war der mein Vater auch ganz begeistert und so. Ein paar Sachen schon, aber halt sonst war ja alles eingeschränkt und eben fremd beherrscht einfach.
Ja, aber hat man da in der Kirche auch gehört, so ist, man sollte eher für dort entscheiden oder für
Ja, schon. Sagen wir, von der Kirche aus ist schon eher der Rot gewesen. dass man eben soll da bleiben, nicht in die Heimat nicht verlassen soll und nicht ins Ungewisse sich wogen. Und so, sagen wir, der Klerus hat da schon viel, meiner Meinung nach, viel beigetragen. Nicht? Aber es hat nichts genützt, weil es einfach so einfach emotionaler war und stärker war und so. Nicht?
Und die Gegenseite jetzt, die fürs Optieren für Deutschland propagiert hat, wie haben die das gemacht? Haben die Flugzettel verteilt oder sind die zu den Reichen?
Flugzettel weiß ich nicht, aber halt, das war schon so radikal, nicht? In so haben sie die Walzen gehasen, der Steiner auf die Fenster geschmissen und das kriegst du. Wir sind sie in Madeln gewesen, in Deutschen werden sie es kein kriegen zu heiraten, es kamen sie alle nach Sizilien und da die Walzen vorgenommen sind, es gehasen nicht.
Wie haben Sie sich so gefühlt als junges Mädchen, wenn Sie so
gesehen haben? Wir haben von daheim eine starke Stütze gehabt. Mein Vater war Persönlichkeit, die Mutter war Persönlichkeit. Meine Schwester war Katakombenlehrer. Wir waren keine Gehässing, aber wir waren selbstbewusst genug. Und im Dorf waren auch viele, die gesagt haben, weil meine Schwester war auch ein bisschen so Jugendführerin, sie glaubt halt eher meiner Schwester, als obwohl sie optiert haben gehabt. Ein bisschen, so man dachte, ein bisschen, so man ganz unterkriegt haben, hat man ins nicht. So man, so, weil ich am Ende in der Schule auch gut war, so man, ein gewisser Respekt war schon da.
Hat Ihre Schwester auch Jugendgruppen geleitet?
Ja, sie war Jugendführer. Ja.
Sind das kirchliche Gruppen gewesen?
Ja, das ist so man, so wie auch die Jugendwacht damals. Nicht? Das ist auch als von Kanonikus angegangen. Die Jugend ist allem ein bisschen organisiert gewesen. Nicht? Nicht auf nationalistischer Ebene, aber so auf religiös, Moral. Nicht?
Wissen Sie, was die da gemacht haben, wenn sie sich getroffen haben?
Vor allem, gewandert seien sie. Mhm. Das weiß ich, gewandert seien sie. So, kann ich mich schon erinnern. Am Gambmauien noch nie, nicht oft mitgehen. Nicht. Und alles zu Fuß, nicht? Und in die Heistodel haben sie halt geschlafen. Aber schon, also nicht gemischt. Mhm. Nicht gemischt. Sommers, die Mädeln, da ziehen schon ihre, die was mitgehen haben gewählt. Dann sind sie eben auf Laugen gegangen, an den Gräden reingegangen und so. Gewandert sind sie viel und gesungen auch viel. Ja. Nicht?
Und wie Sie Kind waren, Sie haben gesagt, Sie waren in der italienischen Schule und Sie waren auch Hirten. Was haben Sie denn für Viech gehirtet?
Also, mein Vater hat gesagt, die verdienen am meisten, weil damals hat man ja nicht, wissen Sie, Krieg, Not, 30er Jahre und so und 11. Und mein Vater hat auch nicht gelb, er hat sich alles erarbeitet. Und ich habe drei Kühe gehabt. Aha. Und die haben müssen hirten, aber wir haben keine Wiesen gehabt damals, so, dass wir nicht viel Heiz haben können oder so.
Ja.
Wir müssen im Sommer schauen, dass viel satt wird. Und im Winter hat man halt eben auch geschaut, dass man so viel fürs Vieh, wir verhindern alle halt alle müssen hirten, sündig und wertig. Aber das war für meine geistige Entwicklung ganz eine fruchtbare Zeit, weil, wie gesagt, ich in die ganzen Klassiker meiner Schwester rausgekriegt, habe mich dann in der Literatur so gut ausdrücken können, da meine Aufsätze zu haben, das hat mir viel gebracht und auch Handarbeit. In allem etwas zu denken, habe ich in allem gestrickt und gemacht und getan und dann ganz eine feine Geschicklichkeit entwickelt. Mhm. Und mir hat nie jemand gestört. Und das, da die halt allem propagieren, dass der Mensch mehr für innen aus entwickeln soll und nicht, dass die ganzen Einflüsse von außen, dass die irgendwie nicht gut sein für Menschen.
Mhm.
Dass ihr mich halt von innen aus, wenn ich hier zu entwickeln könnt.
Mhm. Haben Sie Zeit zum Spielen gehabt? Auch?
Zum Spielen haben wir Zeit gehabt. Selber schon eine gelähmte Schwester gehabt und die hat nie stehen und gehen können. Und dadurch hat ich da zum Leben. Also zur Außenwelt, so muss ich sagen. Und wir sind halt viel beieinander gewesen und da haben eben die viele auch kennt, auf den Soldraum erleben, mit die, weil das Altersheim drunter gewesen ist und wir mit den Leuten, mit denen, das ist ja früher Armenhaus gewesen, mit den Leuten, die haben wir alle gekannt und mit denen haben wir getratzt und halt alles Mögliche aufgeführt. Im Haus Und man hat gespielt, so gut es gegangen ist, weil die Rosalie leider am Boden sitzen könnte. Mhm. Nicht? Aber, und nachher, viel frei vor der Schule, natürlich hat man ein bisschen geschwänzt nach der Schule, so Schulweg habe ich keinen gehabt, weil ich live am Balkon und kann den Gasleuten hupfen, aber wenn er schon vor der Klassentier in sein Haus ist, einfach ganz, früher hat es ja keine Schule gegeben, da waren es ja nur Klassenzimmer, nicht?
Ja.
Und unser Haus und der Balkon, das ist einfach unmittelbar vor dem Klassenzimmer gewesen. Und nachher habe ich keinen Schulweg gehabt, aber nach der Schule sind wir halt aus auf der Justinerstraße, die war nicht geteert, das war Ding, da hat man einen Kratzen gehabt und hat man gespeckert und da hat man schon einen Tempel hupfen, hat man die Zeilen gemacht, da hat man schon die Verstecklusten da klatschen, da hat man schon, bis die Mutter halt wieder geschrien hat, jetzt muss ich heimgehen, jetzt ist etwas zu tun, nicht? Weil auch mit 6 Jahren hat man die Aufgaben einfach gehabt.
Am Hof, ja.
Am Hof. Mhm. Aber es ist bestimmt eine schöne Zeit gewesen, nicht, dass wir uns da dadurch irgendwie, im Sonntag hat es mir schon nicht gepasst, die Viecher im Sonntag, die alle mal frei gehabt und irgendwie ist halt echt schauen, dass die Viecher voll genug zu fressen haben gehabt, aber sonst haben wir schon nach Geiling, wenn ich an keinen Singstuhl gegangen bin, soll ich auch ein Stück weg gewesen, habe ich auch wieder einen Freiraum gehabt, weil das mit dem Schulgassel ist schon nicht allem gerade fein gewesen, dass ich da für schon Elternhaus ausgehen kann, Luft kaputt.
Ja.
Aber ja.
In welchem Jahr sind Sie nach Imst gekommen in die Schule?
Das war 49, 50.
Also schon nach dem Krieg?
Ja. Mhm. Ja.
Mhm. Na, darf man gerade noch mal auf die Zeit vom Krieg zurückkommen? Haben Sie da was erlebt, was mitgekriegt? Wie war dann die Stimmung im Dorf zu Kriegszeiten, was ist denn geredet worden? Was waren die Ängste?
Wir selber, wir Kinder haben sehr viele Ängste, haben wir selber an mir nicht gehabt. Nicht? Wir haben eine Gaudi gehabt, wenn der Fliegeralarm war und wir haben können im Bunker auch rennen und am Auslauf gehabt und noch in dem Bunker drinnen habe ich, oder einmal bin ich auch mit den Kindern unterwegs gewesen, da ist auf dem Flug ein Fliegeralarm gewesen, hat der Vater eben gesagt, sie müssen es halt noch reinigen, nicht? Weil es sind auf Tiefflieger und so. Und dann bin ich halt oberhalb von Dorf, hat ein Italiener, eine gewisse Familie Gentili, die hat halt auch noch Schutz gesucht und ich bin mit den Kühen ernähren gewesen, dann bin ich halt da rein, dann sind wir in den Keller gegangen und die haben unten gerät, gell, und ganz hysterisch getan. Und die haben halt, ich habe mich so geärgert, ich habe allein gelacht und die haben mich so geärgert, nein, warte mal, so noch hat der nicht. aber das ist nicht so von Bedeutung. Nicht. Und was noch sonst wegen dem Krieg?
Wie war denn das, wie alle in Bunker gerannt sind? War der offen oder hat denn jemand aufgesperrt?
Nein, der ist offen gewesen. Da ist so ein Zugang gewesen, also Zugang rein und nachher hat man eben da auf die Hügel seine überall die Bunker nicht. Mhm. Und da hat halt die Bevölkerung Schutz gesucht.
Mhm. Und wie war das im Dorf? Sind dann auch die Männer einzogen worden?
Ja, das ist dann eben so gewesen, nicht? Die Dableiber am weniger müssen schnell gehen. Die haben die Wehrmacht gemacht beim italienischen Heer und so. Nicht? Und seien eher von den Kriegswirren verschont gewesen. Hingegen die deutschen Männer sind eingezogen worden in die erste Zeit worden, wo direkt die Propaganda so gewesen, dass sie sich fast als Helden gefeiert haben, wenn sie gefallen sind. Nicht? Und dann ist die Besatzung, die deutsche Besatzung gekommen. Und dann schon im Dorf, das hat man schon als schlecht empfunden, aber auch verziehen, haben sie sich namhaft gemacht, die was halt, und die haben sie alle, für die Dableiber, die Männer haben sie dann alle zu der Ding, nicht zur Waffenbesetzer, aber zu der Polizei getan. Mhm. Und ganz viele, eben von mir ein Schwager auch und der Nachbar und so, die sind dann in Jugoslawien für die Partisanen beim Rückzug umgekommen, weil sie gemeint haben, das sind eben Polizei, nicht, wo ja das Nächste für die SS, obwohl sie ganz, ganz, eben, die haben sie als Hass ein bisschen Hass hat es schon gegeben. Nicht? Man hat einfach versucht, auch der Vater hat es gesagt und von der Kirche ist auch ausgegangen, man soll ja nicht nach dem Krieg die Wunden weiter ausreihen. Das hat man alles zugeschaut. Was passiert ist, das hat man alles zugeschaut. Das hat man, das ist bei Martin Reiner, bei der Geschichte, wenn ich die von Martin Reiner, wenn es euch interessiert oder so, erzähle, sieht man es dort am deutlichsten. Man hat das einfach, davon ist nicht mehr geredet worden, dass sie es nachgespielt haben oder nachgeschrien haben oder Steine geschmissen haben. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn man das so mal sehr viel auserklärt.
Also Sie haben dann auch gefunden, lieber nicht nach dem Krieg, lieber das nimmer, nimmer in den Wunden?
Nein, das hat nicht, hätte nichts gebracht. Das hätte nichts gebracht. Es wäre keine Gemeinschaft mehr zustande gekommen, sei es die Vereine, sei es das und das. Irgendwie, ja, wie ist schon noch allem da? Wenn ich heute mit Leuten rede, ohne dass ich das spüre, fast, wer war da bleiben und wer war Auswanderer?
Heute noch.
Heute noch, ja. Zum Beispiel mit Martin Reiner bin ich zufällig, weil mir seine Sachen so gefallen haben und so, und ich ins Gespräch gekommen. Und auf einmal, seid ihr da bleiben können, seid ihr Auswanderer können, er. Ne? Und dann hat er erzählt und dann hat er mir das Grobkreuz gemacht. Verstehen Sie, das ist schon allem noch ein bisschen im Untergrund ist schon drin. Aber dass man da irgendwie Rache genommen hat. Bei Grotter Familie Reiner ist das Schicksal ganz bös gewesen, weil der Vater war nur Bauernknecht. Und er hat in Katharinenberg bei einem großen Bauer hat er Knecht gemacht und es waren meine 5 Kinder. Und sobald er nicht optiert hat für Deutschland, hat ihn der Bauer rausgeschmissen und er ist da gestanden, gell, mit den Kindern in einer Not. Und in Reiner haben sie eben Martin, der ist noch auch eingerückt, was eingezogen worden, ja. So wissen man halt, und ist noch zu Fuß zurück. Und er hat mir erzählt, das schlechteste Erlebnis, was er gehabt hat, ist gewesen, dass sie halt vor seinem Vater in Sundig einfach niedergespieben haben und gesagt, du weißt schon, fuck. Das war so schon im Mund für die Leute. Und nachher, wenn er nach dem Krieg heimgekommen ist und der Vater gesagt hat, ja, nicht, weil sie gesagt haben, jetzt recht senk, nicht, weil er ihn rausgeschmissen hat und in Not gelassen hat, die Familie recht senk. Der Vater hat gesagt, ja, nicht, also das, die Gräben müssen zuwachsen und die Gräben müssen zu. Und Reiner ist dann noch ins Gräden eine Kunstschule machen. Ja. Ne? Und der Bauer, weil sie haben nichts unternommen gegen ihn. Der Bauer hat ihm nachher, hat er mir gesagt, Reiner, der Bauer hat ihn von Hungertod vielleicht gerettet, weil er jeden, wenn er ein Leid gesehen hat, hat er ihm allem ein Brocken Butter oder irgendetwas zugesteckt, dass er es halt könnte mitnehmen, weil sie halt auch nichts gehabt haben. Nicht? Mhm. Und das war die Situation, dass man, das hat man nicht. Das hat man, das, die Vorwürfe, die waren auch irgendwo unberechtigt, weil die Propaganda so vehement Ding war. Und auch die Folgen, nicht? Die Leute haben halt gesehen, so geht es auch nicht weiter. Nicht? Mhm. Wir haben keine Autonomie gehabt. Nicht? Das war ja wirklich berechtigt, auch, dass man eine Änderung herbeiführen hat gewählt.
Mhm. Aber war es nicht ganz schwierig, mit den Leuten, die einen vorher beschimpft haben, auf einmal wieder gut auskommen und alles fallen lassen?
Wissen Sie, als Kind hast du überhaupt in der Beziehung keine Probleme. Ne? Mhm. Als Kind bist du mit allem in der Binnen, mit den Mädchen, sein Sach gewesen und haben singen gelernt und so. Und da sind eine eingeschworene Gemeinschaft gewesen, als Mädchen und halt Pläne gehabt für die diskutiert in so einem Ländler. Ne? Aber noch sind schon vielleicht im Baus ein, zwei Familien gewesen, die allem noch ein bisschen deutsch-fanatisch waren. Mhm. Das hat man nicht mögen. Nicht? Die sind bis heute noch so ein bisschen. Das hat man dann nicht so mögen. Nicht? Das war ein anderes Extrem. Es gibt auch keine Schuldigen. Von mir aus gesehen, bitte das, dass es enorm haft und dass es sich dort zur Polizei, das ist schon ein bisschen ein Verbrechen. Und das weiß man heute noch ein bisschen, wer das war. Und das kann man schon nicht vergessen. Nicht?
Entschuldigung, jetzt habe ich nicht ganz verstanden. Was empfinden Sie als Verbrechen?
Ja, wenn man denunziert.
Aha.
Weil man die fast denunziert hat, die was noch ein bisschen wehrpflichtig waren und die hat man alle zur Polizei getan und sei nach Jugoslawien gekommen. So viele nicht mehr zurückkommen in Lechten. Wenn die Deutschen, es war ja ein Jahr vor Kriegsende.
Ja,
nicht?
Ja.
Und so, das. Und das weiß ich schon ein bisschen, wenn man vermutet, zum Beispiel in Bauls, wer das gemacht hat, das hat man schon für Unrecht empfunden, aber im Mund genommen auch nicht.
Frau Sanin, und dann im September 1943, wie dann die Deutschen gekommen sind, hat sich da was verändert im Dorf für die Dableiber?
Verändert hat es insofern, dass ihr noch könnt ein Jahr deutsche Schule machen, das ist ja da drinnen, das habe ich vergessen, da habe ich noch keine deutsche Schule machen, da hat die Katakombenlehrerin unterrichtet, die Leimgrofani Vergirlein, und das war genauso ein wunderbarer Mensch, wie das war auch eine Idealistin, da bin ich auch viel zu großen Dank verpflichtet. Etwas hätte ich noch gerne erzählen, was ich nicht gefragt habe, was mich ganz beeindruckt hat, und zwar, und das ist, deshalb habe ich mich da auch ein bisschen gemeldet, weil ich das allem im Kopf habe. Mhm. Wie mein Vater zu sterben war, bin ich halt bei ihm gesessen und dann halt an die Hand gehalten und so und wollte ihm Kraft vermitteln.
Ja.
Und nachher habe ich gesagt, Vater, es war von nichts Angst haben. Mhm. Es hab sein ganzes Leben war zu suchen da, und hab's nach bestem Wissen und dem Willen eigentlich immer für das, was für richtig gefunden habt, entschieden, ob es für euch ein Vorteil war oder nicht. Deshalb braucht es überhaupt von nichts Angst oder Sorge haben. Mhm. Und er fängt an, obwohl er sehr ein schweres Schicksal gehabt hat. Er hatte die Frau 1918, weiß nicht, wissen Sie das, da ist ja die asiatische Grippe ausgebrochen und alle schwangeren Frauen sind gestorben. Da gibt's für die Jahrgänge ganz wenige, nicht? Für meinen Vater, die Frau, ist beim fünften Kind schwanger gewesen und hatte ihm auch das Schicksal innerhalb von einer Woche. Ist sie gestorben. Das Kind haben sie noch kaiserschnittmäßig geholt, das hat noch ein bisschen gelebt. Und vier kleine Kinder daheim, nicht jedes Jahr ein Kind. Mhm. Das hat er müssen verkraften. Nicht, er hat so viel mitgemacht und immer gedacht, das wären ganz andere Schwerpunkte, die er jetzt da bringen soll. Und haben dort angefangen, bei der Option zu erzählen. Mhm. Er hat von der Option. Das war doch für ihn wahrscheinlich schon näher als der Tod für der Frau, nicht?
Mhm.
Aber er hat von der Option geredet. Wie das halt war da, mit den Geschwistern und mit in Dorf und in der Familie und so. Was er genau wörtlich gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Mhm. Aber das hat mich einfach, das lässt mich nicht los, dass das, weil ich es nicht so empfunden als Kind. Nicht? Mhm. Aber für ihn war das so etwas Einschneidendes, dass er vor dem Sterben über das Thema geredet hat.
Mhm. Und ist er Ihnen da traurig vorgekommen oder aufgeregt? Wie war denn das? War er zornig vielleicht?
Nein, zornig überhaupt nicht, aber das war halt einfach eine einschneidende Begebenheit innerhalb von Dorf, er war auch vielleicht auch aus Pflicht, so mal pflichtbewusst das Richtige suchend und da war sich vielleicht auch hilflos, ist er sich hilflos vorgekommen.
Mhm.
Dass er nicht immer überall erkennt, dass er eben machtlos war.
Und Sie haben ihm dann gesagt, dass die Entscheidung gut war, wie er sie getroffen hat?
Na, so weit am Rand. Er war ja schon geschwächt. Mm-hmm, nicht? Mm-hmm. Er war schon, ich habe ihn reden lassen.
Ja.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich etwas drauf gesagt habe. Mm-hmm. Das weiß ich nicht mehr.
Aber war das das erste Mal, dass er mit Ihnen über die Option gesprochen
Nein, hat? Nein, die Option war, sagen wir, schon irgendwo in Unterbewussten allgegenwärtig. Das hat uns ja geprägt und Ding. Das war schon allgegenwärtig, aber man hat auch nicht, man redet dann nicht allem. Also das ist, sind ja dann nicht aktuellen Themen, die einen wieder beschäftigen und das Leben holt einen ein. Und das, es passiert ja allem wieder etwas. Galling ist eben die Schule im Vordergrund gestanden. Und meine Ausbildung und meine Berufstätigkeit und so. Nicht?
Darf ich noch mal zurückkommen auf die Zeit von der deutschen Besatzung? Sie haben gesagt, das ist als nicht gut empfunden worden.
Die deutsche Besatzung, für mich war es ein Vorteil, nicht? Weil ich könnte endlich einmal ein Jahr mindestens noch deutsche Schule gehen. Und wir haben es ein bisschen für, als lächerlich empfunden, wenn, so mal, wenn sie als Befreier da gefeiert geworden sind, wo man, wir haben schon gedacht, der Krieg ist verloren, nicht?
Ja.
So weit hat man gedacht, dass der Krieg verloren ist, oft einmal ein bisschen schwarz hergekocht, nicht? Mhm. Und dann, wie die Frauen halt in den deutschen Soldaten nachgerannt sein und so, das hat man schon ein bisschen lächerlich, als lächerlich empfunden, nicht? Mhm. Und auch das, der deutsche Tipp ist noch gewesen, der Frau mal, du bist ein Deutscher. Zu mir haben sie auch gesagt, weil ich ein redliches Haar gehabt und eben die dunklen Augen und die weiße Haut und da, du bist ein richtig germanischer Tipp, nicht? Hat einmal jemand gesagt und so. Verstehen so kindische Sachen auf dem Dorf. Mhm. Und sonst haben sie ja nicht viel zu sagen gehabt. Nicht? Das waren auch halt die Hilfslehrerinnen, die was auch nicht, wirklich nicht viel kennt haben. Mhm. Haben auch, also, unverschuldet, nicht? Was soll denn noch? Einige haben auch nicht gerade auf die Intelligentischen gefunden, sondern halt die Begeisterten. Nicht? Und so. Aber von der Zeit kann ich wenig erzählen. Wir haben es halt. Ziemlich noch eben das gewesen, dass die unsere Leitung vorgewesen sein und Eindruck gewesen sein und dann sind wir mir die Sorgen noch gehabt, sind wir bald eben die Deutschen gekommen sein, dass eben die ganzen wehrfähigen Männer noch zum Schluss am Gehen müssen, dass sie einberufen geworden sein und so ziemlich die Sorge hat vorgeherrscht, wenn ich jetzt richtig zurückdenke.
Und wissen Sie noch, wie es dann geheißen hat, der Krieg ist jetzt fertig? Hat das jemand gesagt oder war das im Radio, oder dass der Krieg vorbei ist?
Ja, das ist sicher in im Radio. Das weiß ich auch nicht. Also, bei mir haben das schon, sagen wir, meine Mutter hat schon zum Nachbarn gesagt, geh nicht mehr, der Krieg ist jetzt gleich einmal aus. Geh nicht mehr. Nicht zum Nachbarn.
Ja.
Und der Schwager ist eben nicht, weil der Nachbar war unmittelbar vielleicht einen Monat davor auf Urlaub. Aha. Dann hat die Mutter gesagt, Hans, geh nicht mehr, versteckt irgendwo, geh nicht mehr, aber er hat sich nicht getraut. Nicht? Mein Schwager war aber, wo sie sind noch wieder zusammengekommen in Jugoslawien, sein, haben Zivilgewand angezogen und auf sein wahrscheinlich für die Partisanen erschossen geworden.
Und dann sind die deutschen Soldaten wieder gegangen?
Die deutschen Soldaten sind nachher wieder abgezogen. Und Sam seiner auch ein bisschen, kann ich schon auch erzählen, ein bisschen, welche wissen Sie, Nazi waren, seiner auch einzeln nicht geblieben im Land. Mhm. Und da war ein, der Herr Dr. Neumann, das war ein Professor, ein Deutschprofessor, halt ein Professor, was nicht humanistisch oder wie, was er genau für Studienrichtung gehabt hat, weiß ich nicht. Und der hat sich halt noch geschaut, wir haben dann zufällig erfragt und der ist noch zu meiner Schwester, weil früher haben die Behinderten ja nicht Schule gehen können. Nicht? Und der hat noch meiner Schwester ein bisschen auch weiter, weil die Schwester da ist ganz der Gelähmte, der hat alles im Kopf gehabt, was mir in die Füße und in die Hände, sie hat nie stehen können, aber der hat eine Begabung gehabt, der hat ohne Schule zu gehen, hat sie allmals alles kennt, das habe ich nicht verstanden. Nicht? Und der Professor da, der hat sie noch ein bisschen unterrichtet, hat er dichten gelernt und das ein bisschen, hat sie weiter und dann hat sie viel Fernkurse gemacht und da bestimmt eine eine Reife kriegt von einer Maturantin auch durch die Selbstbildung. Mhm. Und der ist eben, der hat sich nicht heim getraut. Weil er wahrscheinlich auch, ist ja wohl sicher ein guter Mensch, aber reingezwungenerweise hat er sich da müssen halt in Heer, was er getan hat, ob er etwas verbrochen hat, wirklich oder nicht, ich habe den Eindruck nicht, aber er hat sich halt nicht heimgetraut nach Deutschland. Er ist einfach beim Rückzug da geblieben. Und hat sich 2 Jahre so durchgehungert. Mhm. Bin's hat halt in die Jahre gesagt, die Mutter hat ihn von Hunger tot gehungert, weil zu holen Geld an mir nicht gehabt. Aber zu essen hat er gekriegt, Eier und ein Brot und eine Butter und so. Zu essen und etwas mitgegeben hat es ihm sicher auch. Und der ist eben zu meiner gelähmten Schwester gekommen. Das ist ein Nachkriegserlebnis für einen Deutschen. Kann man sagen, Deserteur oder halt so. Er ist halt da geblieben. Und war lange Zeit in Eben, 2 Jahre, hat er sich nicht heimgetraut.
Und was ist dann aus dem geworden? Ist der dann doch einmal zurück nach Deutschland?
Der ist noch zurück, er ist schon einmal gekommen auf Besuch. Nicht? Jetzt hat er eben gesagt, die Mutter hat ihn von Hungertod gerettet. Nicht? Und er hat einen Sohn gehabt. Und ich sag, und er ist so verwöhnt worden von seiner Frau, weil der Einzige ist schon das. Der ist ihm zu verwöhnt geführt gekommen, gell. Mhm. Aber er hat Familie gehabt, ja, und ist sicher berufstätig gewesen und ist auch nicht verfolgt. Das kann kein Verbrecher gewesen sein, weil er ist wirklich ganz normal, eine intelligente Person gewesen, eine reife Person, so haben wir auch mit einer Schwester schön umgegangen und so. Mhm.
Und dann sind die Amerikaner gekommen?
Ja, die Amerikaner sind gekommen, die sind mir ins noch auch nicht interessiert.
Nein. Auch nichts Gescheites?
Nein, ich glaube nicht gerade, oder?
Also hat man mit denen keinen Kontakt gehabt oder haben die nicht auch irgendwo in der Nähe mal geschlafen?
Nein, hat man wirklich nicht Kontakt gehabt. So haben wir nach dem Krieg oder bei Kriegsende hat man eher einen Flüchtling auf, weiß ich, dass sie auf ihre Stadel geschlafen haben oder so. Aber nein, mit den Amerikanern, wir nicht. Gell?
Und andere, also Franzosen oder andere?
Nein. Das war nicht so wie in Österreich. Wissen Sie, da hat man die Besatzung noch gehabt. Die Italiener wurden ja Sieger, nicht? Seien sie ja wieder da gewesen, nicht? Und dann erst da für den kleinen Kern, außer hat sich noch ein bisschen eine Volksvertretung gebildet und dann sind wir uns noch schon zuerst sehr frei gefühlt, nicht? Schon erlöst gefühlt, nicht? Wenn die Deutschen abgezogen sein. Aber mit den Amerikanern wirklich, die sind auch, ich kann mich auch nicht erinnern, die sind auch kaum geblieben. Nicht? Und das war frei nachher, das war noch wieder Italien. Nicht? Das war nicht so wie in Österreich, dass die Franzosen in Tirol und die Russen in Wien und in Graz haben wir vielleicht die Amerikaner. Ich weiß nicht genau, wie es aufgeteilt war, aber das war ja zwischen die Siegermächte aufgeteilt, Österreich, und ist ja erst noch eben da unter dem Rab und Schwerzschöpf oder wie, ist noch frei geworden, nicht Österreich frei geworden für die Besatzungen.
Aber es war ganz selbstverständlich, dass man Flüchtlinge aufgenommen hat, dass sie in Stadel geschlafen haben oder so?
Ja, für uns schon nicht mehr. Wir einfach religiös geprägte Menschen sein gewesen. Ob das jeder getan hat, das kann die als Kieber damals Kind.
Ja, aber bei Ihnen war es klar.
Ja, bei uns wäre es klar gewesen, ja. Ja, auch der Neumann, der hat, das war schon zum Großteil klar, dass man das tut. Ich weiß von meiner Schwester, aber das ist auch damals, ist sie noch nicht verheiratet gewesen, der hat einen Bauer geheiratet, ganz in Oberkleining, und wir haben ihm die Opa bleiben haben zusammen geheiratet, danach noch nicht. Und er hat einen Bauer in Oberkleining geheiratet, und da hat mir jetzt der Neffe erzählt, dass bei ihm ein Oma Flüchtling war von Nonsberg. Gell? Und ich weiß nicht, wo der ein bisschen Kriegsdesertär, das weiß mein Neffe auch nicht. Aber wissen Sie, dass da eben Deutsche Also schon Einheimische, der Menschenverfolgte. Mhm. Die Greizer Mutter, die alte Mutter, also die Schwiegermutter von meiner Ding, hat den verraten und verpflegt, mhm, versteckt und alles. Und dann sind die gekommen und haben ihn aufgespürt. Mhm, und haben ihn rausgeführt neben dem Meier. Und da sind noch zu zweit. Und dann haben sie alle bei gewählt, dass ihn der Mann, für das, der Schwiegervater, ja, sozusagen, der schießt. Nicht? Und ich sage, nein, der schießt kein Mensch. Nicht? Er hat sich geweigert, den Menschen. Sie haben ihm zu essen gegeben und haben ihn schlafen gelassen und haben ein Ding. Und dann haben sie oben noch in Weiher reingeschossen. Der, und ist ein Foto, danach ist die Witwe scheint ganz oft da oben beim Kreuzer, oder oft aber halt gekommen und hat sich halt gerät und hat sich erzählen lassen, sie haben Kinder, halt, hat Kinder gehabt und so. Und der ist oben erschossen geworden. Mhm, ganz also am Tschekelberg. So hat es vielleicht einzelne Fälle hat's schon auch gegeben, gell?
Und wann war das? Wann ist das passiert?
Eben ein Jahr weiß ich eben auch nicht, weil das hat ich nicht so hinterfragt. Das hat er mir erst das letzte Mal, wenn ich oben gewesen bin, hat er mir das erzählt, der Luis, dass das halt oben passiert ist. Nicht? Und dass der Witwe halt ein paar Mal gekommen ist. Der Neffe weiß es auch nur von Erzählen von meiner Schwester nicht. Das war, hat man auch sie ihm sagen müssen, verdrängen, weil sie haben es auch fast nicht erpackt, dass das bei niemandem passiert ist. Und wenn die Witwe da bald gekommen ist und rät mit den Kindern nicht, mhm, und eben sie haben ihm noch zu essen gegeben und haben ihn untergebracht. Ja. Aber das haben sie auch nicht gemeint, dass die den aufgespürt haben und dass sie nicht so gut behütet haben, dass nichts passiert ist. Nicht. So, weil sie jetzt gefragt haben, ist mir das eingefallen, dass da eben etwas gewesen ist mit den Menschen da oben.
Ist ihre Schwester, die was mit dem Mann ausgewandert ist die eigentlich wieder zurückgekommen nach Südtirol?
Das ist ein nach dem Krieg. Nein, zurückgekommen direkt nicht. Aber weil sie hat eben die Witwenrente gehabt. Und zurückkommen ist sie nicht. Sie sind ja die Nichten und Neffen, der Neffe und die Nichten. Sie sind nach Salzburg übersiedelt, weil in Rotstadt haben sie noch wenig Berufschancen gehabt. Und nach dem Krieg ist sie schwarz, aber das oder unter dem Krieg, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Nein, und nach dem Krieg, man ist die Grenze zu gewesen, noch lange, nicht? Mhm. Hat man ja nicht dürfen. Und dann sind sie über das Pfitscherjoch zu Fuß das ganze Zillertal durchgegangen und durch bis zur Brennerbahn, da sind sie schon mit dem Zug weitergefahren und ist ehrlich gesagt ganz ausgehungert daheim gekommen. Also die Tuberkulose gekriegt, wo sie eine kräftige Frau war und alles, weil lauter, dass sie nichts zu essen gehabt haben. Da sind sie bei uns die ganzen Sommerferien, bis die Kinder Schule gehen haben müssen, sind sie bei uns geblieben, daheim und haben zu essen gehabt und Ding. Viele, wir haben auch mehr Naturalien gehabt, Geld haben wir auch nicht viel gehabt. Nicht? Und nachher hat sie halt gesagt, für den Augenblick an ist sie mit einem besseren Weiß für 3 Monate die Karten am Kap. Mhm. Sonst haben sie so wenig zu essen gehabt und Ding, dass sie fast verhungert sind. Und der Bruder, der Rudi, die Gretchen haben mal gesagt, es seien so Eindrücke, die immer geblieben sind. Das musst du jetzt schon der Mami lassen, nicht? Das ist nicht alles aufessen. Mhm. Dann hat der Bub gesagt, weil lauter, dass seine Mama nie Essen hat sehen erkennt, hat der Bub gesagt, braucht die Mama auch etwas zu essen. Mhm. Mhm. Das hat mich schon, das Wort, braucht die Mama auch etwas zu essen, hat mich schon, das lässt mich auch nie mehr los, nicht? So ist in den Leuten damals gegangen, nicht? Mhm. Und sie ist halt auch, sie hat noch halt gewaschen für andere und so, weil die haben ja winzige Rente gehabt und die Karten nicht und dann nur für die Karten gelebt. Da sind sie halt bald abgeerntet geworden, ist gesucht, aber es hat ja jeder gesucht, ja, nicht? Ja. Ob sie noch einen Erdäpfel finden auf dem Acker draußen oder so. Mhm. Und von einer Frau hat sie dann ein bisschen Milch gekriegt. Mhm. Und wie gesagt, das war schon, gell, das ist einfach etwas, wo man heute dann wirklich oft ins Gegenteil ist gegangen, was auch nicht viel gebracht hat, weil die Jugend ist einfach noch mit der Härte nicht konfrontiert geworden. Nicht? Und das sagt mir, es kann wieder eine Krise kommen oder etwas verlautern, dass einfach jeder Laier gemeint, man kann Leih verbrauchen, Leih verwenden, Leih fürs Gute, Leih, das ist noch feiner, das wäre noch besser. Und so, dass man schon oft einmal denkt, allem Folge und Wirkung und den Mittelweg findet man einfach nicht.
Frau Sanin, haben Sie im Film Verkaufte Heimat gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Können Sie sich erinnern, wie das war? Haben Sie das Gefühl gehabt, das zeigt gut, wie es wirklich war, oder das ist übertrieben oder zu wenig gut dargestellt?
Ich habe da mehrere gesehen und jetzt unter Verkaufte Heimat müssen Sie mir ein paar Stichworte geben.
Aber egal, so die Sachen, die Sie zur Option gesehen haben, Filme oder Bücher, wie finden Sie, ist das da dargestellt?
Vielleicht empfindet das jeder ein bisschen anders. Mhm. Gell? Das empfindet jeder anders. Für einen ist es übertrieben, für einen ist es ein bisschen dicht wieder, nicht ganz der Wirklichkeit entsprechend, aber im Großen und Ganzen gut. So habe ich es in Erinnerung. Mhm,
mhm. Darf ich Ihnen vielleicht noch eine letzte Frage stellen? Was heißt denn Heimat für Sie? Wo ist denn die Heimat? Was ist das?
Ja, die Heimat ist schon nicht so schnell erklärt, was Heimat bedeutet. Heimat bedeutet für mich alles. Mhm. Die Berg, die Landschaft, die Leute, das ist ein Sammelbegriff, nicht? Wo man Wurzel geschlagen hat, wo man sich versteht, wo man alles gemeinsam hat, vieles gemeinsam hat.
Theresia Sanin lebt heute im Altersheim. Sie ist 90 Jahre alt. Dass ihre Erinnerungen durch diesen Podcast für viele Menschen zu hören sein werden, freut Theresia Sanin ganz besonders.